Hallo ihr Lieben, die Botschaft für heute, für den 27.04.2014, ist eine spezielle Botschaft. Gott gab sie mir diese Tage und es packte mich so. Und ich erhielt auch noch ein Mail von einer Schwester, die diese Botschaft bestätigte. Und so wusste ich, ich muss sie bringen. Die Botschaft heißt, der Segen der Zerbrochenheit. Wow, Zerbrochenheit. Bruder, hast du nichts Besseres? Hast du nichts anderes, was Schönes, was unsere Seele streichelt, was uns aufbaut? Nun, ihr Lieben, ich habe vorher gesagt, da ist ein Segen drauf, der Segen der Zerbrochenheit. Viele erkennen immer nur im Zerbruch was Negatives. Aber wir müssen den Plan Gottes verstehen, den er hat mit dir und mit mir in unserem Leben. Er will uns segnen und Segen geben. Nun, ich lese mit euch Jesaja 66, 1 bis 2. Hier heißt es, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich mich ruhen soll? Denn dies alles hat ja meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und er zittert vor meinem Wort. Es geht in dieser Botschaft um einen zerbrochenen Geist. Ich habe in der Vergangenheit öfter darüber gepredigt, dass wir eine Beschneidung des Herzens brauchen. Nicht die Beschneidung der Vorhaut. Aber wer sagt schon, dass man auch einen zerbrochenen oder beschnittenen Geist haben muss? Um welchen Geist geht es da? Nun, offensichtlich ist damit der Geist des Menschen gemeint, denn ja nicht nur das Fleisch kann sich nicht bekehren, sondern die ganze alte, gefallene Natur kann sich nicht bekehren. Die Seele nicht, die von Gott abgefallen ist und ebenso der Geist. Und wir sehen es an dem einen, der sich erhoben hat gegen Gott, Luzifer. Er hatte keinen zerbrochenen Geist. Und wir wissen, dass er mit einem Drittel der Engel am Ende der Tage runtergestürzt wird und alle verführt in Rebellion, in Hochmut gegen Gott. Und vor allen Dingen betrifft das ja auch das Auftreten des Antichrist, der ja im Geiste Luzifers, sprich Satans, seine Wirksamkeit entfaltet. Und viele, die eben den bequemen Weg gehen wollen, die sich nicht beschneiden lassen wollen, die Feinde des Kreuzes Christi sind, die nur ja, geistig bequeme und gute und schöne Nahrung wollen und nicht auch das, wo der Herr sagt, das ist wichtig für euer geistiges Wachstum, die werden dem anheimfallen. Und Gott will dich und mich und jeden, der nach seinem Namen genannt ist, davor beschützen. Nun, geistige Zerbrochenheit schützt uns, und zwar vor Hochmut und führt uns in Demut die gebahnten Wege Gottes. Hierzu lesen wir Johannes 15, 1 bis 2. Hier geht es um den Weinstock. Ich war mal in einer Stadt, in einer deutschen Stadt, wo auch Wein wächst, und ging in den Weinberg und schaute mir deshalb die Weinstöcke an und die Wurzeln, das Holz, die Beschaffenheit und erkannte, dass das genau auf den Herrn zutrifft, denn das Holz des Weinstocks ist zerrissen und zerfasert, so wie er ist. Es ist nicht gerade, es ist niedrig, es ist verkrüppelt. Es braucht einen Pfahl, einen Holzpfahl oder eine Eisenstange und Drähte, weil es Spalierholz ist. Es windet sich unten am Boden. Also ist genau das, wie der Herr von sich sagt, ich bin der Weinstock, ich habe mich erniedrigt, um euretwillen. Und hier heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Ich habe diese Übersetzung aus der neuen Genfer Übersetzung gewählt, weil es zutrifft. Das weiß jeder Winzer. Er hat ja sein Messer und er schneidet die Rebe zurück. Und dann heißt es, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Also, für gesundes geistliches Wachstum im Herrn. Wir können ja nicht außerhalb Christi sein, wir sind ja in ihm, er in uns, wir in ihm. Wir sind Glieder an seinem Leib. Müssen wir Gott erlauben, alle diese falschen Wassertriebe, die ja schnell in die Höhe wachsen, abschneiden zu lassen. Lesen wir noch Hesekiel 17, 24. Gott hat ja im Alten Testament die Menschen wie Bäume dargestellt. Das heißt ja auch, wir sind die Pflanzung des Herrn. Und nun, ihr wisst ja, es gibt ja Riesenbäume, das sind diese Mammutbäume, die wahnsinnig hoch werden und unten so breit sind, dass sogar Autos, kleine Autos durchfahren können. Nun, all diese riesigen Bäume, so ein Baum war gleich Nebukadnezar, der sich erhoben hat. Und mit denen hat der Herr nichts gemein. Und hier lesen wir, und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrige, den niedrigen Baum erhöhe, dass ich den grünen Baum vertrocknen lasse und den dürren Baum zum Blühen bringen. Da denke ich auch an den Stab von Aaron, der gestorben war, der dann Knospen bekam. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. So, wir werden jetzt uns genau diesen ungebrochenen Geist mal anschauen, sodass jeder sich von uns darin prüfen kann. Weil er sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch, ob ihr immer in mir seid, in meinem Willen seid. Nun, was kennzeichnet diesen ungebrochenen Geist? Erstens, er kann sich nicht unterordnen. Er lässt sich auch nicht korrigieren, nicht demütigen. Er hat Geltungssucht. Rechthaberisches Wesen. Er will immer das letzte Wort haben. Er ist unbeugsam. Er begehrt gegen Gottes Wort auf, ist streitsüchtig, überheblich, hält sich selbst für klug, will im Mittelpunkt stehen, sucht Ehre von Menschen und ist aufgebläht. Stolz, ist selbstgerecht, pharisäerhaft, ist leidensscheu, verachtet, was schwach ist, hat kein Erbarmen, ist hartherzig, er hat ja ein unbeschnittenes Herz, er kann nicht vergeben, ist nachtragend, berechnend, egoistisch, eigenwillig. Er liebt ein bequemes Leben, ist geistlich gesehen ein Feind des Kreuzes Jesu. Und er will nicht sein Kreuz auf sich nehmen und Jeschua nachfolgen. Und es gibt in der Tat viele geistliche Leiter und Lehrer, die den Gemeindegliedern sagen, Jesus hat's getragen, ihr seid frei davon, er hat alles auf sich genommen. Also ihr braucht kein Kreuz mehr. Jetzt holt nur diese Bibelstellen raus, die euch schmecken. Wir wollen ein attraktives Evangelium. Und ich möchte hierzu etwas sagen. Punktum attraktiv. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen. Und dieser Artikel, der stammt also vom letzten Monat, glaube ich, April oder März. Und hier das Thema heißt, Evangelikale haben das Thema Sünde gestrichen. Das Thema Sünde ist aus evangelikalen Gottesdiensten in Nordamerika fast verschwunden, heißt es in den Artikel. Nur in Hollywood-Filmen ist davon noch die Rede. Darauf wiesen Referenten bei einer Journalistentagung des US-amerikanischen Zentrums für Ethik und Politik in Washington hin, welche Ende März in Miami stattfand. Dabei hieß es, in evangelikalen Gemeinden werde kaum noch über Sünde gepredigt. Auch aus dem geistlichen Liedgut sei dieses Thema fast verschwunden. Obwohl noch vor einigen Jahrzehnten hätten gerade evangelikale Buße und Reue angesichts der Heiligkeit Gottes betont. Aber jetzt, 2 Jahrzehnte später, enthielten lediglich die Liturgien der Anglikaner, Katholiken, Lutheraner Elemente, einige Elemente von Buße und Beichte. Und dann heißt es in diesem Bericht, Evangelikale hätten dieses Thema gestrichen. Warum? Und das passt sehr gut zu diesem Predigtthema heute. Weil sie ihre Gottesdienste attraktiv für Glaubens- und Kirchenferne gestalten wollten. Man brauche ja eine fröhliche Atmosphäre. Sehen wir, hier sehen wir, das ist ein Zeichen des Abfalls. Und sie schrieben dann darunter in eine Headline, Zeitalter der billigen Gnade. Nun, wir leben wirklich im Zeitalter der Zerstörung, des Abfalls. Man kann es billige Gnade nennen, wie auch immer. Aber Fakt, darum müssen wir zurück ins Wort, was der Herr uns sagt, in seinen Wort. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Hebräer 13 sagt Gott über das eigenwillige, rebellische Auflehnen seines Volkes in der Wüste Folgendes. Ich habe hier auch die Genfer Übersetzung genommen für diese Auslegung. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation, waren ja 600.000 Menschen, zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinen Zorn, niemals mehr sollen sie meine Ruhe eingehen. Und später heißt es ja daraufhin, deshalb, wenn der Heilige Geist heute spricht, hört, verstockt eure Herzen nicht. Psalm 34, 19. Und hier kommen diese Segenssprüche. Warum, wenn du in der Zerbrochenheit bist? Was verheißt er denen? Nun, hier verheißt er einmal, der Herr ist nahe bei dir. Der Herr ist nahe denen, ganz nah, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 51, 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und es geht noch weiter in Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich, und jetzt kommt das, den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Also nochmal vorher, wir müssen ein Augenmerk auf diese Zusage Gottes ganz klar legen. Das ist sehr wichtig, unser Fokus. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem. Er wohnt also nicht mehr in irgendwelchen Tempeln oder in Petersdom in Rom oder in irgendeinem anderen steinernen Heiligtum oder Kirche, sondern ich wohne bei dem, der zerschlagenen, gedemütigten Geistes ist. Und er sagt dir selber, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ich komme zu euch. Ich und mein Vater werden Wohnung bei euch machen. Nun, das sehen wir auch, wenn Gott in uns, der ja das Universum, das Weltall, alle Galaxien geschaffen hat, groß ist, so gewaltig und groß, dann müssen wir klein bleiben, damit er auch in uns groß sein darf. Das heißt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das passt nicht unserem Menschengeist, das passt nicht unserem Fleisch. Es kämpft dagegen an. 2. Korinther 7,6 bestätigt es noch von diesem Gott, der in uns wohnt. Da heißt es in dieser Zusage, die Paulus gemacht hat, Gott, der die Geringen tröstet. Also wenn du gering bist, dann hast du den Vater, nämlich den Gott des Trostes, der auf deiner Seite steht. Er beobachtet dich und er wird dich trösten, ganz gewiss. Jesaja 66,2. Ich will aber den ansehen, da hast du es wieder. Er schaut die Person an, den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und der da zittert vor meinem Wort. Also das hat mit wahrer Gottesfurcht zu tun, mit Ehrfurcht. Nun, wir sehen daraus, göttlicher Zerbruch ist ein notwendiger Läuterungsprozess, den Gottes auserwähltes Volk am Ende der Tage erfährt. Ganz besonders. Das war schon vom Anfang an so, aber eben bei nicht so vielen Leuten. Beispiel an Israel. Und das hat mit dem Ende der Tage zu tun. Da ist eine Prophezeiung in Daniel 12,7. Da heißt es, da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Es geht hier also um etwas, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Und wenn wir jetzt in die Politik hineingehen und schauen uns Israel an, seit dem Sechstagekrieg und schon vorher, seitdem sein Staat geworden ist, Israel wurde immer von seinen Feinden ringsum bekämpft. Und Israel hat natürlich Atomwaffen. Sie haben eine hervorragende Raketenabwehr, ein Raketenabwehrsystem. Aber Hand aufs Herz, all diese Macht und Kraft, die Israels Armee hat, wird nicht reichen. Darum, weil ja tausende Raketen vom Iran, von Libanon, von allen Seiten auf Israel gerüstet und gerichtet sind, die teilweise 2000 Kilometer weit fliegen. Sie würden dieses kleine Land komplett zerstören. Und hier will er, dass sein Volk es lernt, ihm zu vertrauen, nicht auf Heer und Kraft, auf ihre Ausrüstung, militärisches Know-how zu vertrauen. Und das will er auch bei dir und bei mir. Zudem hat Gott verheißen, das wissen wir in sein Wort, dass er seine Tenne, sein Haus, das sind wir, du und ich, unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes, durch und durch reinigt. Und zwar durch ein Feuer der Läuterung. Es geht bei der Zerbrochenheit überhaupt um Läuterung. Und es betrifft hier auch den der Welt angepassten Lobpreisstil in großen und vielen Gemeinden in der heutigen Zeit. Das hat sich ja alles geändert und viele Pastoren sagen, ja, man muss ein zeitgemäßes Evangelium verkündigen, um die Menschen zu erreichen. Wir können nicht mehr die Sprache Luthers sprechen. Also müssen wir alles verändern, dass wir Menschen erreichen. Und da können wir auch nicht mehr die alten Lieder singen. Das ist alles langweilig. Wir müssen das alles ein bisschen rockig und peppig und schmissig machen. Also im DJ, im Disco-Stil. Und dieser dominiert ja doch in den meisten christlichen Gemeinden. Nun, da gibt es ein Wort vom Herrn und wir wollen das jetzt anschauen, Wort für Wort. Das führt da hinein, dass da Läuterung reinkommt. Auch damals war es schon so. Zephania 3, 11, 12. Es kommt also ein Tag, wo der Herr Israel heimsucht. Und an jenem Tag heißt es, hier brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinweg tun. Also sind in der Mitte. Nun, jetzt schauen wir uns andere Übersetzungen an. Luther 1545 Bibel. Hier heißt es, denn ich will die stolzen Heiligen von dir tun, dass du nicht mehr dich überheben sollst auf meinem heiligen Berg. Also das sind jetzt die stolzen Heiligen, Geheiligte. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir in die Amplified Bibel, das ist eine amerikanische Bibel, die mit einer guten Übersetzung. Hier heißt es, denn ich will aus eurer Mitte diejenigen hinwegnehmen, die, und jetzt hört auf dieses Wort, die in ihrer Majestät, sprich Herrschaft, und stolz frohlocken. Und man wird nicht mehr hochmütig und arrogant sein auf meinen heiligen Berg. Nun schauen wir uns das an. Das hebräische Wort dafür heißt alles. Heißt stolz, frohlocken, ausgelassend, jubelnd, jauchzend. Hier heißt es dann noch in Jesaja 13,3 diesbezüglich, ich habe meinen Geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen, zu meinem Zorngericht, wegen meiner stolz frohlockenden. Also da kommt ein Feuer, da kommt Gericht. Und jetzt wollen wir das noch untermauern mit einer sehr interessanten Geschichte, die kennt ihr. Das war, als die Philister kamen gegen Israel und Israel musste gegen sie kämpfen, aber sie hatten einmal verloren und der Hohepriester Eli saß vor seinem Haus, seine beiden Söhne Hophni und der andere, die gingen mit der Bundeslade, die holten die Bundeslade von Silo und brachten sie mit in den Kampf. Und da heißt es, lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns herholen, so wird er in unserer Mitte kommen und uns aus der Hand der Feinde retten. Da waren die sich ganz sicher, wenn die Bundeslade da ist, da kann nichts mehr schief gehen. Und dann heißt es im Vers 4, und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Heerscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, so hieß der andere, waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah Folgendes, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, wir müssen uns das mal so richtig vorstellen, was das für eine gewaltige Auswirkung hatte, da kam plötzlich Hoffnung in das ganze Kriegsvolk. Die Israelis, sie sahen, die sagten, jetzt haben wir Gott in unserer Mitte, jetzt kann nichts mehr passieren. Und da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, ihr habt vorhin das gehört, das hebräische alles, stolz, frohlocken, ausgelassen, jubeln, jauchzend. Die jauchzten mit großem Geschrei und Jauchzen, so dass die Erde erbebte. Doch oh weh, was für ein tragischer Irrtum. Gott war nicht in der Bundeslade. Und wie wir lesen, war da ein Ichabod-Geist in ihrer Mitte. Und sie hatten es nicht gemerkt. Ichabod, das heißt, die Herrlichkeit Gottes war dahin. Sie hatten geglaubt, Gott wäre bei ihnen. Sie waren ganz sicher. Und wer Furcht bekam, das waren die Philister. Und die sagten dann, komm, lasst uns kämpfen. Gott ist in ihrer Mitte. Und Gott ließ die Philister gewinnen. Nun, das sehen wir, dass wir mit Shows, mit, ja, wie es die Welt, wie es in der Welt zugeht, in den Medien, im Fernsehen, nennen sie großen Schlagerparaden und Rock und Pop, Musik, was sie anbieten, auch im christlichen Lager, das ist ja auch so heute. Man will ja was bieten, aber das heißt nicht, dass da Gott in ihrer Mitte ist. Amos 5, 21, 23, ich lese hier die neue Leben-Übersetzung, sagt hier der Herr durch Amos, durch den Propheten, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will auch eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss mit euren Festen. Zieht Trauergewänder an. Tut Buße. Und dann heißt es in Vers 23, hört auf, und das ist sehr interessant, was hier drin steht. Das ist nicht von mir hineingeschrieben. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht mehr anhören. Das ist gewaltig. Das ist in die heutige Zeit übersetzt. Die Gute Nachricht, Bibel, übersetzt Amos 5,23 so. Hört doch auf mit dem Geblärr eurer Lieder und eurer Harfengeklimper ist mir lästig. Nun, Harfe, ein Saiteninstrument. Und wir denken dabei an die Elektro-Rock-Gitarren, an die ganzen Solos, Bässe und alles, was dazugehört, als Rhythmusinstrument, als Soloinstrument. Nun, wer steckt hinter all dieser Szenerie? Dahinter steckt der Anbetungsengel. Und der Leiter der himmlischen Anbetung war offensichtlich Luzifer, Satan. In Hesekiel 28, 12 bis 17 heißt es nämlich, so spricht Gott der Herr, O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit im Garten, im Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen, warst du bedeckt mit Sardis, Tobas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Und jetzt kommt es. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten, also da sehen wir die Instrumente, waren bei dir, nämlich am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also die wurden prinzipiell kreiert für ihn. Er war ja der Leiter der Anbetung. So unglaublich. Er stand also an der Front der Anbetung, so wie heute viele Bands, christlichen Rockbands und Musikbands an der Front auf der Bühne stehen und einheizen. Und dann heißt es hier weiter, du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Und du warst auf den heiligen Berg. Und dann weiter unten heißt es, Vers 17, dein Herz hat sich aber überhoben. Da sehen wir diesen Hochmut, Unbeschnittenheit, geistliche Überhebung. Wegen deiner Schönheit, also Eitelkeit. Er war eitel. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. In Jesaja 14, 11 bis 14 lesen wir: Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht. Und jetzt hört dieses Wort auch, das passt eben zu Hesekiel 28, und das Rauschen deiner Harfen. Also auch die Musikinstrumente. Und dann heißt es ab Vers 12: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Auf Hebräisch heißt es Hallel, glänzender, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinen Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Nun, wir sehen, das, was Satan da zelebriert hat, das tut er am Ende der Tage noch viel, viel mehr. Wir wissen, dass am Ende der Tage, wir leben jetzt in der Endzeit, der Gesetzlose auftritt, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist. Auch er hat, wie Satan, einen ungebrochenen Geist und Satan gibt ihm seine Kraft. Und hier heißt es in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 10, aber wir fangen weiter hinten an: Lasst euch nicht verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott ist. Wir sehen, er wird viele Menschen, viele, viele, auch Kinder Gottes, versuchen zu verführen. Alle, die ihren Geist nicht zerbrechen lassen, die im Hochmut sind, die ein einfaches Billig-Evangelium wollen. Aber sein Wort sagt, ein zerbrochener Geist kämpft nicht gegen Gottes Ratschluss an, sondern sagt vielmehr: Herr, ich verstehe nicht alles, aber dein Wille geschehe. Führe du und leite mich um deines Namens willen den Weg, den ich gehen soll. Also wir flüchten uns bei Gott. Ich fühle mich gering. Und wir werden das später lesen, dass alle Männer Gottes in der Bibel, anfangend auch schon von Abraham, von Noah, Mose, alle Propheten bis Johannes am Ende der Bibel, sich haben zerbrechen lassen. Keiner von ihnen war hochmütig. Auch König David. König David sagte in seiner Erniedrigung, Psalm 31, 13: Vergessen hat man mich, als ob ich bereits tot wäre. Ich komme mir vor wie ein zerbrochenes Gefäß. Und wir denken da an Jeremia, wo Gott zu dem Propheten sagte: Geh in das Haus des Töpfers. Und er ging hin und er sah, wie der Töpfer ein Gefäß formte, aber es missriet ihn. Und er macht ein neues Gefäß. Und so ist es auch mit uns. Wir sind ja gleich irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Und wir müssen wissen, wie Gefäße beschaffen wurden, die im Tempel waren. Es waren ja alles in Gold gehämmert und getriebene Schalengefäße. Also es geht nicht um schmale, zierliche Vasen, wo nur eine Rose reinpasst, sondern das Erniedrigtsein. Und diese Schalengefäße, wenn du an Obstschalen denkst, die können sehr viel aufnehmen, sehr viel Frucht aufnehmen. Das sehen wir es. sie kippen auch nicht gleich um. Weil sie schon erniedrigt sind, haben sie einen ganz anderen Stand. Und Gott will, dass wir so erniedrigt sind. Psalm 34, 19 bis 20 heißt es: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Also der Herr ist mein Helfer. Vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist mir nahe. Psalm 51, 19: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Im Psalm 131, 1 bis 2 sagt David: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Er wurde ja erniedrigt, ihr wisst ja, sein Fall mit Bathseba, den Mord an den Mann von Bathseba. Er wurde erniedrigt. Aber es ist Gnade, wenn man sich erniedrigen lässt. Wir haben ja alle noch nicht bis aufs Blut widerstanden gegen die Sünde. Und dann sagt: Ich will nicht mehr mit hohen Dingen umgehen. Ich habe gelernt, dass Zerbruch für mich ein Segen ist. Und weiter sagt er im Vers 2: Nein, ich habe meine Seele beruhigt. Also meine Seele, sei still, reg dich nicht mehr auf, wenn manches nicht so läuft in deinem Leben, und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele jetzt still in mir. Das ist eigentlich auch, wo der Herr sagt: Verlasst euch von ganzem Herzen auf mich, hör auf zu krampfen, hör auf, dich zu verkrampfen. Ich weiß, wovon ich rede. Was habe ich in meinem geistigen Leben mich oft verkrampft? Und Gott sagt: Sei stille, vertraue mir. Und Psalm 147, 3 setzt oben eins noch drauf: Gott heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Denn er sagt: Ich bin der Herr, dein Arzt. Wo wir auch durchgehen, die Hand des Herrn ist über die, die zerbrochen sind. Und er sagt: Wenn du jetzt zerbrochen bist, so vertrau mir, ich habe dich in der Hand. Dein Leben ist in meiner Hand. Du gefällst mir, ich bin dir nah. Ich bin der Gott des Trostes. Ich werde dich trösten in deinen Zusammenbruch. Und letztlich wirst du vor mir stehen. Du bist durchs Feuer hindurch gerettet. Und ich werde dich segnen. Ich werde dich erheben. Denn die gedemütigt sind, die bringe ich hoch. Die Niedrigen erhöhe ich. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Nun, ein Fakt müssen wir erkennen: Wir können uns selbst nicht zerbrechen. Wir werden zerbrochen. Ja, so ist es. Jeschua hat sich auch nicht selbst zerbrochen. Er hat sich nicht selbst gekreuzigt, er wurde gekreuzigt. Geistlich gesehen können wir uns auch nicht selbst beschneiden. Das ist Gottes Sache. Er ist der Winzer. Psalm 119, 67. Da heißt es so gut: Ehe ich gedemütigt wurde, da irrte ich. Also Gott lässt diese Irrungen zu bei uns. Das ist eben die Sache vom Menschenverstand, vom Menschengeist, dass man sich irrt. Er lässt diese Verirrungen zu. Und hinten nach, wenn man dadurch fällt, dann merken wir: Ich habe mich geirrt. Ich brauchte diese Demütigung. Nun aber, sagt der Psalmist, befolge ich dein Wort. Aha, wir lernen nur durch Fehler. Amen. Psalm 119, 71. Da heißt es: Es ist gut für mich. Es ist gut, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Es geht also wirklich über Zerbruch von unten nach oben. Wir müssen auch geistlich einen Keller haben, unseren Stand festmachen in der Tiefe und nicht ein Baum mit Flachwurzeln sein. Kein Flachwurzler, denn das wissen wir an der Kiefer. Wenn diese Stürme kommen, das hatten wir ja in Deutschland überall, da hat es all diese Bäume umgerissen. Sie waren Flachwurzler. Aber wir müssen im Herrn verwurzelt sein. Nun gehen wir weiter in unser Vorbild. Und das ist Jeschua, unser Herr. Wir alle kennen Jesaja 53, 3 bis 5. Da heißt es, verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Er war von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ich lese also jetzt nicht alles, aber ihr kennt es. Doch er wurde um unsere Übertretungen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Also er hat ja keinen Fehler gemacht. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Nun, in vielen charismatischen Gemeinden wurde in den letzten 30 Jahren vermehrt auf dieses Wort, in seine Wunden sind wir heil geworden, Wert gelegt, damit wir Frieden hätten. Die Strafe lag auf ihm und dann waren viele Prediger und Ausleger der Meinung, okay, wir haben jetzt den Frieden, wir müssen nichts mehr leiden. Aber welch ein tragischer, schwerer Irrtum. Dann stellen wir uns vor, schauen wir unser Haupt an. Jeschua ist ja unser Haupt, wir sind die Glieder an seinem Leib. Nun, wenn du und ich, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann leidet der ganze Leib. Und so wie Jesus litt, werden auch wir leiden. Das werden wir gleich sehen. Es gibt keine Nachfolge ohne Leiden. Natürlich, er hat das Opfer vollbracht, aber wir dürfen seiner Leiden teilhaftig werden. Und dann heißt es, wenn Leiden kommen, wo Gott uns zurechtstutzt und sagt, du pass auf, überheb dich nicht. Da heißt es im Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Ich glaube, dass man auch da in die Irre geht, geistlich, wenn man glaubt, man muss nicht leiden. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Können wir das von uns sagen, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt in der Familie, zwischen den Kindern, am Arbeitsplatz? Der Knecht ist ja nicht höher wie sein Meister. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Aber Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Ja, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand oder durch ihn gelingen. Hierzu sagt Paulus Folgendes in Philipper 2, 5 bis 11. Und das sagt er an die Gemeinde, an den Leib des Christus, an jedes einzelne Glied, an dich, an mich, ergeht das Wort. Denn ihr sollt, und das hat auch mit den Leiden zu tun, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern, und jetzt kommt dieses Wort, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und da, wenn wir in den Hebräerbrief reingehen, heißt es, dass der Herr, Jeschua, in den Tagen seines Erdenlebens, das heißt in den Tagen, wo sein Fleisch auf der Erde gelebt hat, um seines Gehorsams willen ging er dadurch und erlitt, weil eben er vorher im Himmel nicht die Wirkung des Fleisches so erlebt hat, aber er hat es dann erlebt als Mensch, als Menschensohn. Er kam in dieselben Anfechtungen wie wir, aber er war ohne Sünde. Er musste kämpfen. Und er hat durch sein Leiden, und es gab Zeiten, wo er sogar schrie, heißt es da drin in dieser Bibelstelle im Hebräerbrief, hat er durch Gehorsam gelernt. und ist allen, die ihn gehorchen, Urheber ewigen Heils geworden. Also wenn der Herr in seinen Leiden auf der Erde das durchgemacht hat, dann kann er uns verstehen, dich und mich, wenn Versuchungen kommen. Er war ja ohne Schuld. Aber es ist wichtig zu wissen, dass solange wir im Fleisch leben, Versuchungen sein werden. Anfechtungen der eigenen Begierde, der Fleischeslust, der Sinneslust, durch die Seele, wenn wir seelisch euphorisch sind, seelisch geleitet, auch vom Menschengeist dominiert. Also uns bleibt Leiden nicht erspart. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu nämlich letztlich sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun gehen wir zu der Zerbrochenheit des Paulus. Wie ihr wisst, hat ja Paulus, damals noch Shaul, die Gläubigen, die erste Gemeinde verfolgt. Nun, der Herr erschien ihn auf dem Weg nach Damaskus und er stürzte vom Pferd und er sagte zu ihm dann durch einen Jünger, Stephanus, sagt, ich werde ihm zeigen, durch was er leiden muss. Und in 1. Korinther 4, 9 bis 10, hier heißt es, das sagt Paulus, denn mir scheint, er hatte diese Erfahrung gemacht, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Ja, wir sind Narren um Christi willen. Und jetzt spricht er zu einer Gemeinde von Korinth. Die ersten und zwei Korintherbriefe geben einen sehr guten Aufschluss über das damalige fleischlich-seelische, auch dämonische Verhalten, Rebellion, Aufruhr, aufgebläht sein. Und er sagt, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach. Ihr dünkt euch stark, ihr seid geehrt, wir aber verachtet. Wir sehen also, dass da wirklich, nun man muss eins voraussetzen, die Gemeinden, die damals Paulus gegründet hat, die waren ja jung. Also braucht es eine Zeit der Reife und auch eine Zeit, und das lässt Gott bei dir und bei mir zu, er zerbricht uns nicht gleich. Wir zerbrechen selber, wenn wir merken, wie viel Böses noch in uns ist, wenn unser Fleisch nicht und unsere Gedanken und Gesinnungen nicht mitgekreuzigt sind. Wenn wir keine Zerbrochenheit erleben. Und darum sagt er in 1. Korinther 15, 9, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und in 2. Korinther 12, 7 heißt es, auch wegen der außerordentlichen Offenbarungen, die ich empfing, darum, dass ich mich deswegen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Also Gott half ihm gewissermaßen. Und er sagt, ein Engel Satans war es, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also es ist so, Gott liebt seine Kinder. Er will uns schützen. Und wir müssen ihm erlauben, er weiß ganz genau, wenn der Punkt kommt, wo es gefährlich wird. Er muss uns irgendwie schützen und darum sollten wir lernen, es ihm zu erlauben, uns niedrig zu halten. Dass wir auch eine Beschneidung nicht nur der Herzen, sondern auch einen Zerbruch des Menschengeistes, der immer hoch hinaus will, zulassen. Und gerade jetzt, wenn wir in die letzte Zielgerade gehen, auf den Herrn hin, wenn wir auf den Weg sind. Wir hatten ja letzte Mal die Botschaft gehört von den 5 törichten Jungfrauen und den klugen Jungfrauen. Wir wollen ja nicht zu den törichten gehören, die sich nicht beschneiden lassen, die sich nicht zerbrechen lassen. Und nun kommt das, 2. Korinther 12, 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und dann sagt er, Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, ist seine Kraft da. Und wir sollen ja dienen aus der Kraft, die Gott da reicht. Aber das merken wir, wenn wir oft überschwänglich sind. Oh, ich habe so viel Power, ich kann das, ich könnte Bäume rausreißen. Aber das ist nicht unbedingt das, was Gott will. Er sagt, lass mich durch dich wirken. Und denken wir an die Rösser. Vor allen Dingen im Wilden Westen drüben. Früher war das so, es gibt ja auch heute noch viele Pferde. Und dann siehst du, dass die Pferde, die noch ungezähmt sind, ihre Wildheit genauso wie die Rinder, sie stellen sie zur Schau, sie springen wild umher. Und bevor man sie reiten kann, müssen sie gezähmt werden. Erlauben wir also, dass der Herr unseren Geist, unseren Tatendrang, unseren falschen Tatendrang, auch falsche Werke, dass er das zähmen darf in uns, dass wir zahm werden, gehorsam werden und nicht unsere Kraft für etwas verpulvern, was gar nicht in seinem Willen ist. Dann heißt es in Römer 12, 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Philipper 1, 29 bestätigt das auch, was ich vorhin gesagt habe. Denn hier schreibt Paulus, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. In einer anderen Bibelstelle sagt, wenn wir der Leiden des Christi teilhaftig geworden sind, das ist einfach, wir sind ja Glieder an seinen Leib, wir können das ja nicht trennen. Und so viele sagen, nein, das will ich nicht. Nun, Gott zwingt uns nicht, aber er lässt dann Dinge zu, wo wir in Zerbruch kommen und dann dadurch erst einsichtig werden. Jesaja 5,21 warnt, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Sprüche 3,7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sprüche 16,5. Alle stolzen Herzen, die sind dem Herrn ein Greuel, die Hand darauf, sie bleiben nicht unbestraft. Sprüche 16,18-19. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Besser bescheiden sein, hier heißt niedrigen Geistes sein, mit den Demütigen als Beute teilen mit den Stolzen. 1. Korinther 3, 18. Niemand betrüge sich selbst, denn wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Sehen wir, da gibt es zahllose Bibelstellen diesbezüglich. Und wir sehen ja, dass die Welt ihre Macht und Kraft dem Tier gibt und dem Antichrist. Und darum müssen wir uns ihm unterordnen, denn er weiß den Weg. Auch den Weg persönlich für dich und mich, wo wir noch durch müssen. Da müssen wir uns demütigen. Und es hat mit Unterordnen zu tun. Ordnet euch unter dem Herrn. Und hier haben wir schon einige Sachen. Die kennt ihr alle. Jeschua über demütiges Verhalten. Lukas 14, 7 bis 11. Ich habe es auch schon erlebt. Und da heißt es, er sagte zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen bist, so setz dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen bist. Und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz und du musst dann beschämt den letzten Platz einnehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin, Setz dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, komm Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Und er sagt folgenden Satz. Denn jeder Mensch, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Gott allein erwählt und bestimmt auch, wer im Reich Gottes neben seinem Sohn sitzen darf. Steht in Matthäus 20-28, da trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm, warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese, meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken sitzen soll in deinem Reich. Aber der Herr antwortete und sprach, ihr wisst gar nicht, um was ihr bitten könnt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Er meinte den Leidenskelch. Könnt ihr getauft werden mit der Taufe? Taufe in den Tod. Womit ich getauft werde? Sie sprechen und ich nehme an, sie hatten das gar nicht überdacht, was sie sagten. Das war ihm auch Leichtsinn, unbedacht. Sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, ja, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe. Also er hat ihnen gleich gesagt, so, ihr habt es so verlangt, aber ich verspreche euch, ihr werdet durch die Leiden gehen. Ihr wollt zu meiner Rechten und Linken sitzen und ich denke da an so viele Kinder Gottes, die sagen in ihrer Euphorie, ach, ich möchte auf Jesus Schoß sitzen. Und ich habe auch das von gehört, die dann sagen, ich möchte auf dem Schoß vom Daddy sitzen, vom lieben Daddy, vom Papa. Und sie wissen nicht, was sie sagen, denn Gott ist ein heiliges, verzehrendes Feuer. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und den Herrn nachfolgt und nicht das Wesen des Herrn hat, der wird sicher niemals oben in der Ewigkeit. Er darf froh sein, dass er im Himmel ist, dass er wie durchs Feuer gerettet wird. Das ist wahr. Darum sagt er dann am Schluss, im Vers 26, unter euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir sehen, Hochmut hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Auch nicht Geltungsbedürfnis. Ich möchte schließen hier mit einer Geschichte, die ihr alle kennt. Jakobs Kampf mit Gott. Ich habe sie aufgehoben bis zum Schluss, weil wenn wir Hand aufs Herz uns alle selber prüfen, es gab Momente und gibt Momente in jedem Kind Gottes, Zeiten, wo wir Dinge nicht verstehen und wir anfangen mit Gott zu kämpfen. Ich höre es bis zum heutigen Tag immer wieder neu. Sie kämpfen in Gebete für bestimmte Anliegen, die ihnen Gott nicht gewähren kann. Und viele, weil sie übel bitten und sie bekommen das nicht. Sie haben Vorstellungen und Wünsche und ich weiß, es kommt von vielen Predigern, die sagen, Träume, Träume, hab geistliche Träume. Und das, was du dir träumst, das wird Gott dir geben, aber das sagt die Bibel überhaupt nicht. Nun gehen wir zu Jakob. 1. Mose 32, 25. Da war Jakob auf dem Weg zurück. Seine Familie, seine Tiere, Schafe, Hirten, die sind über den Fluss gegangen und er blieb allein zurück. Und da kam ein Mann, es war ein Engel, und er rang mit ihm, bis der Morgen anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er das Hüftgelenk Jakobs an, sodass es verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach daraufhin zu Jakob, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob aber sprach: Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er hatte Kraft gehabt, diesen Mann, diesen Engel zu widerstehen. Er war kräftig, er hatte gelernt zu kämpfen. Aber letztlich ist es ein Kampf gegen Gott. Und es war nicht umsonst, dass er mit ihm gekämpft hat. Gott berührte ihn, er schlug ihn auf den Sitz seiner Kraft, die Hüfte. Das ist der Sitz der Kraft. Und von da an hinkte Jakob. Das heißt, von da an war er ein gebrochener Mann. Er war ein Gezeichneter, er war ein von Gott Gezeichneter. Und manchmal denke ich, wenn ich viele Menschen sehe, die hinken, hast du mit Gott gekämpft? Wir wissen es nicht. Aber wahr ist, dass wir uns da fragen sollen. Herr, hilf mir, dass ich aufhöre, gegen dich zu kämpfen. Aber ich kann sagen, segne du mich. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte er ihn, was ist denn dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Hör zu, Gott segnet den, der zerbrochenen Geistes ist. Er segnet den, der verwundet ist. Und er ist der Heiler. Er will gerade dich segnen. Erlaub es. Lass es zu. Sag, Herr, segne du mich. Und wir sehen, Jakob erhielt einen neuen Namen. Und die Bibel sagt, wer überwindet, dem will ich einen neuen Namen geben. So wie ich einen neuen Namen bekomme. Du hast nicht mehr den alten Namen, du kriegst einen neuen Pass. Der ist mit dem Blut Jesu geschrieben. Und einen neuen Namen. Jakob nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Ich danke dir für deinen perfekten Plan, den du mit jedem hast. O Herr, gib uns die Gnade, einen jedem, der auch diese Botschaft hört. Du weißt ja, wo er steht oder die Person steht, in welcher Situation sie ist. Und wenn sie gerade durch Zerbruch geht, stärke sie, tröste sie, stütze sie. Aber dass jeder das Zeugnis empfängt, ja, ich bin Eigentum Gottes. Ja, ich habe auch oft mit Gott gekämpft. Herr, ich will das, ich will das. Aber wenn wir bitten, sollen wir so bitten, dass wir im Einklang mit dem Willen Gottes stehen. Und Gott will dich und mich gebrauchen zu seiner Ehre. Aber unser Geist muss beschnitten sein, so wie unser Herz, damit es sich nicht mehr erhebt im falschen Stolz, im falschen Jauchzen, im falschen Lobpreis. Gott sei Dank, dass der Herr den Irrenden hilft. Er hilft jeden und er demütigt jeden. Und ich danke dir, dass dein Wort jetzt da ist und schneidet und scheidet. Segne du jede Person, die diese Botschaft hört, dass sie sagt, Amen, 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 mir geschehe, wie du gesagt hast, damit ich von dir beschützt werde, damit der Segen auf mich komme, den du darin verheißen hast. Amen.